Das Jahr ist zwischen 780 und 740 vor Christus und das Land Israel ist in zwei Reiche geteilt. Das Nordreich Israel, das ist etwa so gross. Oder hier sieht man es besser, das, was hier ein bisschen dunkler ist. Mit der Hauptstadt Samaria und Südreich Juda, das ist da das Hellere, mit der Hauptstadt Jerusalem. Juda im Süden ist relativ schwach zu dieser Zeit. Israel ist in einer Blütezeit und stark wie schon fast nie. In Jerusalem regiert Usia, der König, wo es auch zum Beispiel im Jesaja heisst, in dem Jahr, wo der Usia ist gestorben, dort habe ich den Herr gesehen. Und in Samaria regiert Jerobeam II. Er war ein starker König und er hat das Gebiet vom Nordreich, das also von Israel, hat er in seiner Zeit wieder bis da oben ausgedehnt. Und hat sehr viel eingenommen von dem, was damals noch zu Aram gehört. Das war ein Gebiet, das seit dem König Salomo eigentlich nicht mehr zu Israel dazu gehört hat. Das hat ein Prophet vorausgesagt. Und zwar der Jona, Sohn von Amittai. Der Jerobeam II. Ist zwar ein starker, aber kein guter König gewesen. Wir lesen, wie das jedes Mal ist bei den Königen, wenn sie aufgeführt werden in der Bibel. Entweder er hat das gemacht, was Gott, wo gut war in Gottes Augen, oder er hat das gemacht, was eben nicht gut war in Gottes Augen. Und vom Jerobeam II. Heisst, er hat seinem Namensvetter Jerobeam I. alle Ehre gemacht und definitiv nichts gemacht von dem, was Gott gefallen hat. Und doch hat durch ihn Gott die Grenzen vom Nordreich wieder auf seine Blüte und höchste Zeit, das klassische Israel vom Salomo, ausdehnt. Assyrien war damals ein Grossreich, etwa so wie heute China oder Russland, also ein Reich, das sich ausdehnt hat über seine eigene Grenze hinweg auf andere Länder, historisch gesehen, sagen wir jetzt mal. Und ihr Anspruch war ganz einfach, es gehört uns sowieso eigentlich alles, weil die Götter haben uns die Autorität gegeben. Wir machen darum keine Invasionskriege, sondern wir schlagen einfach Rebellen nieder, die sich unserem Herrschaftsanspruch widersetzen. Israels Beziehung mit Assyrien hat in dieser Zeit immer wieder ein bisschen geschwankt. Solange Assyrien stark war und imstande war, alle niederzumetzeln, die ihnen nur in den Weg gekommen sind, haben Israel, Juda, Aram und alle anderen Staaten, die es in dieser Region gegeben hat. Also, da sieht man so ein bisschen, da ist sonst noch Phönizien, da ist Aram, da geht es noch runter zu Moab und so weiter und so fort. Die haben alle Tribut gezahlt während dieser Zeiten. Aber sobald der Anschein erwachen ist, dass Assyrien vielleicht ein bisschen interne Probleme hat, oder jetzt gerade schauen sie nicht so in den Süden, sondern vielleicht mehr in den Osten oder so, dann haben sie alle ihre Tribut eingestellt und haben Bündnis gemacht, zum Beispiel auch mit Ägypten unter anderem, um probieren, Assyrien abzuwerfen. Und das ist niemandem sehr lang gelungen. Also etwa 100, 200 Jahre fast nach dem Geschehnis, das ich heute möchte erzählen, hat zum ersten Mal in der ganzen Weltgeschichte eine fremde Herrschaft Ägypten eingenommen. Das war Assyrien. Und Israel hat während dieser Zeit, wo ich jetzt möchte darauf eingehen, wieder mal Tribut eingestellt. Unter dem Jerobeam II. War alles gut, der war stark, die haben es nicht müssen, haben sie das Gefühl gehabt. Und sind steinreich geworden unter diesen Umständen. Am Land Israel, am Nordreich Israel, ist es gut gegangen zu dieser Zeit. Aber Zeitbombe Assyrien im Norden, das war eine Realität gewesen. 20 Jahre nach dem Tod von Jerobeam II. War es dann so weit gewesen. Assyrien kommt ab, belagert Samaria und verschleppt die ganze Bevölkerung vom Nordreich an die Nordreich Israel. Hat es nachher nicht mehr gegeben. Ninive, das ist eine der grossen Kernstädte von Assyrien. Im Kernland schlechthin. Also Assur, Ninive und Chalkut, das sind drei Städte, die sich über die Jahre abgewechselt haben, auch mit der Hauptstadtstatus. Es war eine riesige Metropole. Die Bibel sagt uns, es hat drei Tage gebraucht, um durchzulaufen. Die Bevölkerung von mehr als 120'000 Leuten. Ja, das scheint uns jetzt vielleicht nicht so mega viel, aber vor 5 Jahren war das die Bevölkerung von ganz Stadt Bern. Mir ist bewusst, Bern ist jetzt nicht eine riesige Stadt auf der Weltebene, aber zu dieser Zeit war das eine riesige Stadt. Eine Stadt gefüllt mit Menschen, die von allen anderen Ländern sehr gefürchtet waren. Und gehasst. Sie waren brutal, sie waren geübt im Kampf, sie waren zahlreich und unglaublich grausam. Da hat es Bilder von einem Fund bei Ninive, wo Szenen zeigen aus der Eroberung der judäischen Stadt Lachisch, 701 vor Christus, durch Assyrien. Das ist der König Sennacherib von Assyrien und das sind eben die aufständigen Judenfürsten zu dieser Zeit. Und das sind Sachen, die sie ihren Gefangenen angetan haben. Wir haben Hütige, wir haben Pfählige und wir haben Köpfe und Köpfzellen. Das waren nicht freundliche Leute. Von denen hat man nicht unbedingt angegriffen werden. Und warum sage ich jetzt das alles? Die Geschichte von Jona, die müssen wir auf dem Hintergrund von dem verstehen. Auf dem Hintergrund, einerseits starkes, reichsböses Israel und andererseits brutales, grausames, böses und gefürchtetes Assyrien, auf dem Hintergrund passiert etwas Unglaubliches. Der Jona hat im Norden von Israel gewohnt, in einem kleinen Dorf, ganz in der Mitte da vom Reich, Grossreich Israel. Samaria ist dann ein bisschen weiter unten. Da oben irgendwo ist dann die Grenze, da ist das Galiläische Meer, also der See Genezareth. Und da, mitten im Gebirge vom Norden innen, ist Gad Hefer. Es ist eine relativ ruhige Zeit, wie gesagt, aber es ist klar, im Norden lauert Assyrien. Der Zeitgenosse von Jona, der Amos, hat schon davon geredet, dass Gott gesagt hat, es wird ein Volk über das Nordreich Israel kommen und das wird sie besiegen und unterdrücken, weil dir böse sind. Und eines Tages kommt Gott zum Jona und sagt, steh auf, geh in die grosse Stadt Ninive und sag ihnen, dass ihre Bosheit vor mich ist gekommen. Also, um es ein bisschen anders zu formulieren, ich bin der Richter und die Klage ist eingegangen, jetzt tue ich euch mein Urteil ankündigen. Aber nicht Israel, also Ninive, Assyrien, es ist mehrere Tausende von Kilometern entfernt, da ganz im Norden, in einem Grossreich. Und der Jona, der ist nicht begeistert. Wer hätte das gedacht? Assyrien schläft sozusagen gerade im Moment. Und jetzt soll er dort hingehen und als Volksgenoss von einem Tribut unterschlagenem Vasallenstaat dem schlafenden Löwe jetzt einen gewaltigen Gig in den Hintern geben. Ja, nicht so eine coole Sache. Und nicht nur das, seine Nachricht war ja schon einmal gewesen. Erfolg trotz der Bosheit von diesem Volk. Weil der Herr gnädig ist. Also ganz am Anfang habe ich das erwähnt. Der Jeroboam hat das Reich vom Norden noch mal bis da auf und auf ausgedehnt, weil Gott hat gesagt, ich bin gnädig und die Leute tun mir leid. Und der Jeroboam war kein guter König. Und trotzdem war die Botschaft von Jona für ihn, der Herr ist gnädig. Also Jona weiss, Gott ist gnädig, und er macht gute Sachen für böse Leute. Alle anderen Propheten zu dieser Zeit, der Hosea, der Amos, der Micha, der Joel, die im Nordreich Israel prophezeit haben, die haben immer nur gesagt, ihr seid böse, Gott rechnet ab. wartet nur oder ändert euch, damit es nicht passiert. Und der Jona, der kommt mit der Botschaft, Gott ist im Fall gnädig. Es passieren gute Sachen. Und das hat ihn wahrscheinlich schon ein bisschen gewurmt. Weil ich glaube nicht, dass er sich gefreut hat, dass das Nordreich Israel böse war in dieser Zeit. Also er will nicht. Er will nicht nach Ninive. Sein Hass gegen die Bosheit von seinem eigenen Volk ist klein gegenüber dem Hass von dieser Fremdherrschaft, die dort ganz weiten Weg jetzt gerade von sich an brodelt. Also macht er sich auf und geht zum Meer. Also einfach wohlgemerkt, er hat im Gebirge gewohnt. Also er ist nicht einfach so schnell zum Meer angegangen, sondern er ist ganz gezielt, hat sich umgedreht, Richtung Meer gegangen, wo eigentlich Assyrien mal ziemlich die gegensätzliche Richtung wäre, das wäre da oben. Und er hat gedacht, gehe ins Meer und kauft ein Ticket nach Tarsis. Das ist eine phönizische Kolonie auf der anderen Seite vom Mittelmeer. Also irgendwo da wird das gewesen sein. Und wir lesen ausdrücklich, er hat das gemacht, weil er hat Gott aus den Augen kommen. Sünde macht dumm. Viele Jahre vorher schreibt David selber, also David, der grosse König, und ich verspreche euch, der Jona hat gewusst, wer das ist und was er geschrieben hat. Er hat geschrieben, nehme ich Flügel der Morgenröte und fliege ans äußerste Meer, so würde auch dort deine Hand mit mir sein und deine Hände mich halten, geschweige denn deine Augen mich sehen. Es kommt sogar noch besser. Der Jona sagt den Schiffsleuten, dass er nach Tarsis will, um dem Herrn zu entkommen. Und die nehmen ihn mit. Okay, Sünde macht dumm. Bin nicht ganz sicher, was es mit dem auf sich hat. Aber sie nehmen ihn auf jeden Fall mit. Und dann lässt Gott einen grossen Sturm aufkommen. Einen grossen Sturm. Und das Schiff droht unterzugehen. Alle schreien zu ihren Göttern um Hilfe. Nur nicht der Jona, weil der nämlich im Boot unten schläft. Ein normaler, komischer Moment. Aber es ist noch lustig, wenn man das ein bisschen aus der Perspektive von der ganzen Bibel anschaut, passiert dann nochmal so etwas Ähnliches. Im Neuen Testament. Dort schläft nämlich auch mal jemand im Boot unten und ein Sturm kommt. Der Jona schläft im Boot, weil er das Gefühl hat, Gott sieht ihn nicht. Und Jesus schläft im Boot, weil er weiß, dass Gott ihn sieht. Da liegt sicher irgendwo eine Moral drin. Also, wer ruht, weil er meint, dass Gott ihn nicht erreichen kann, um Rechenschaft zu verlangen, ist wahrscheinlich schon mit drin im Unglück. Und wer ruht, weil Gott bei ihm ist, oder weil er es weiß und weil er es glaubt, der ist wahrscheinlich nie wirklich in Gefahr gewesen. Auf jeden Fall kommt irgendeines Mal der Kapitän zum Jona und weckt ihn auf. Jona, wie kannst du schlafen, Alter? Komm, ruf deinen Gott an. Komm zu uns und hilf uns da zu Gott rufen. Vielleicht hat er ja Erbarmen mit uns und rettet uns. Und irgendeines entscheidet dann die Seeleute, in ihrer Verzweiflung es loszuwerfen, um herauszufinden, ja, wem haben wir jetzt unser Schicksal da zu verdanken? Und das Los fällt, wer hätte das gedacht, auf der Jona. Was bist du eigentlich von Beruf, wenn sie wissen? Was hast du gemacht, dass uns das passiert? Und woher kommst du? Und was für ein Bürger bist du? Was ist das genau für eine Situation? Frage ich ihn. Und er sagt, und vielleicht geht ihm da plötzlich das Licht auf, ich bin Hebräer und verehre den Herr, den Gott vom Himmel, der das Meer und das feste Land hat geschaffen. Und Seeleute bekommen recht grosse Augen und sagen, sag mal, bist du eigentlich wahnsinnig? Er hat ihnen doch sogar gesagt, ich fliehe vor dem Herr. Und vielleicht hat er einfach gesagt, er flieht vor Adonai. Also Adonai, das ist das hebräische Wort für mein Herr. Aber es ist auch ein Begriff, der zum Beispiel vielleicht für einen irdischen Herr hat gebraucht werden. Also Adonai ist auch zum Beispiel von einem Diener der Meister gewesen. Und jetzt sagt er ihnen, der Herr, von dem er wegwendet, ist nicht irgend so ein Typ, der einfach reich ist und ihn als Diener gehabt oder so, sondern der Herr, den er wegrennt von ihm, ist der Schöpfer von Meer und Land. Wo sind wir? Auf dem Meer. Scheibe. Der Herr vom Himmel. Ja, von dem kann man nicht so gut wegrennen. Auch nicht übers Wasser. Wie machen wir das wieder gut? Fragen sie ihn. Damit wir nicht alle mit dem Schiff untergehen. Und er sagt, ja, das ist meine Schuld. Tut mich ins Meer werfen. Weil das ist das, was ich verdiene für das, was ich über euch gebracht habe. Aber sie wollen nicht. Vielleicht hat er in dieser Zeit Freundschaften geschlossen mit ihnen, ich weiß auch nicht, aber auf jeden Fall, sie wollen nicht. Vielleicht haben sie auch Angst, dass Gott dann verrückt ist, weil sie sich an seinem Opfer vergreifen. Wer weiß. Auf jeden Fall probieren sie mit allen Mitteln, das Schiff noch irgendwie an Land zu bringen, schaffen es aber nicht. Und dann, irgendeiner gehen sie auf und fleht Gott an, Herr, bitte mach uns nichts, wenn wir den Jonah da umbringen. Du hast recht, aber wir wollen nicht untergehen, also nimm und tun den Jonah über Bord werfen. Und plötzlich hört der Sturm augenblicklich auf. Auch nochmal, es redet ein bisschen. Bei dieser Geschichte, wo doch der andere im Boot geschlafen hat, ist dann etwas Ähnliches passiert? Hat er nicht einfach auch noch kurz der Sturm plötzlich aufgehört? Jesus redet zum Meer, zum Wind und Wellen und es hört auf. Und die Jünger haben Angst, weil sie denken, Scheibe, wer ist da an Bord mit uns? Und die Seeleute beim Jonah, die haben auch plötzlich ziemlich Angst gehabt. Es steht, es ist grosse Furcht vor dem Herr über sie gekommen. Man sagt, Seeleute sind schon immer recht abergläubig gewesen, unter anderem auch darum, weil sie auf der hohen See einfach den Elementen ausgeliefert sind. Also wenn ein Sturm kommt, kommt ein Sturm, kannst du nichts machen. Aber ein Gott, wo ein Sturm einfach aus dem Nichts kann bringen und so auch wieder wegmachen. Das ist nicht ein Gott, wo man sich als Seemann möchte, als Find haben. Es ist ein Gott, wo man mit allen Mitteln möchte auf seiner Seite haben. Es heisst, die Seeleute bringen Gott Schlachtopfer und sie tun ihm Gelübde. Also ich wäre nicht überrascht, wenn wir von diesen Leuten mal einige treffen, wenn Jesus uns holt. Aber es ist ja interessant, die erste Frucht von dieser Odyssee vom Jonah ist Seeleute, die Gott als Gott erkennen und sich ihm verschreiben. Also als Missionar wären wir da eigentlich noch recht happy. In der Zwischenzeit ist der Jonah nicht ertrunken, sondern Gott schickt einen grossen Fisch. Ich habe jetzt hier einfach ein exemplarisches Bild genommen von einem ziemlich grossen Hai. Was es für ein Fisch war, kann man darüber spekulieren, ob es ein Wal war, kann man darüber spekulieren. Auf jeden Fall war der Fisch gross genug, dass er den Jonah geschluckt hat. Ja, und dann, 3 Tage und 3 Nächte heisst, war der Jonah im Inneren von diesem Fisch. Ich weiss nicht, wie ihr euch das vorstellt, aber es war sicher nicht sehr schön. Es war sicher nicht sehr gemütlich. Vielleicht war es wirklich ein Fisch, wo der Jonah gerade reingepasst hat. Und dann war er sicher auch eng und ungemütlich. Vielleicht war es ein riesiger Fisch und hat alles Mögliche auch schon geschluckt. Und ich weiß auch nicht, was da drin war. Aber der Jonah ist 3 Tage und 3 Nächte in diesem Fisch rein. Er hat sicher ganz leicht gefischert da drin. Ja, aber was er dabei gedacht hat, das müssen wir uns gar nicht ausmalen. Es steht nämlich, gerufen habe ich aus meiner Bedrängnis zum Herrn. Da hat er mich erhört. Aus dem Schoß der Unterwelt habe ich zum Hilfe geschrien, da hast du mein Rufen vernommen. Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer hinein, sodass die Fluten mich umschlossen. Alle deine Wogen und Wellen fuhren über mich dahin. Schon dachte ich, verstoßen bin ich hinweg von deinem Angesicht. Wie könnte ich je wieder deinen heiligen Tempel schauen? Die Wasser umgaben mich und gingen mir bis ans Leben. Die Tiefe umfing mich. Seegras hatte sich um mein Haupt geschlungen. Vielleicht hat es doch ein bisschen mehr Platz gerade drinnen. Zu den Wurzeln der Berge war ich hinabgefahren und die Riegel der Erde hatten sich auf ewig hinter mir geschlossen. Da hast du mein Leben aus der Grube heraufgeholt, Herr, mein Gott. Als mein Leben in mir zu Ende ging, da gedachte ich des Herrn und zu dir drang mein Gebet zu deinem heiligen Tempel, die sich an nichtige Götzen halten, verlassen den, bei welchem das Heil für sie liegt. Ich aber will dir laute Danksagung als Opfer darbringen, im Buch vom Fisch. Ich aber will dir laute Danksagung als Opfer darbringen, will das, was ich gelobt habe, bezahlen, die Rettung kommt vom Herrn. Merkt euch die Worte. Der Jona hofft auf Gott, weil er weiß, Gott rettet. Der Jona weiß, ich habe wirklich alles falsch gemacht. Also ich bin nicht nur bös gewesen, sondern auch noch dumm. Und jetzt, wo ich alles verbockt habe, sitze ich da zurecht in dem salzigen, fischigen, was immer da. Und dann sagt er, du hast mein Leben aus der Grube aufgeholt. Da habe ich an den Herrn gedacht, schreibt er. Und Gott gehört sein Gebet. Der Fisch spuckt Jona wieder aus. Auf Geheiß von Gott. Jetzt, ich weiss nicht, wenn jetzt der Jona nicht sich an Gott hätte gewendet. Also es gibt ja Geschichten, zum Beispiel vom Judas im Neuen Testament, wo er sich nachher nicht wieder probiert hat, an Gott anzulehnen, sondern hat sich umgebracht. Ich weiss nicht, ob das Ziel, das ursprüngliche Ziel von dem Fisch war, dass der Jona stirbt. Auf jeden Fall ist er nicht gestorben. Der Fisch spuckt ihn aus, weil Gott sagt, also komm Fischli wieder raus. Und nochmal sagt Gott zum Jona, steh auf, geh in die grosse Stadt Ninive und sag ihnen das, was ich dir wird sagen. Der Jona steht auf, geht nach Ninive, die grosse Stadt, und das sind die Tore von Ninive. Es ist ein bisschen nachgebaut, nachbessert worden, aber das ist das Tor von Ninive aus dem neuen assyrischen Reich zu dieser Zeit. Es ist leider, steht leider nicht mehr. Die IS hat das ziemlich kaputt gemacht. Aber da ist es. Da ist der Jona angegangen. In die Stadt rein. Und hat angefangen, die drei Tage, die er durchlaufen musste, hat er angefangen, allen, wo er vorbeikommen ist, zu sagen, in 40 Tagen geht die Stadt unter. Ich nehme schon an, dass er ihnen auch gesagt hat, warum. Weil ein paar Vers später, nachdem alle, die ihn hören, sofort an Gott glauben. Also, was? Sie rufen das Fasten aus. Wie bitte? Und legen ungemütliche Trauchleider anlegen. Und dann hat auch schon der König von Ninive davon gehört. Also, wohlgemerkt. Der Jona hat den König von Ninive nie persönlich gesehen. Er hat einfach von ihm gehört. Und dann steht er auf aus seinem Thron, der König, zieht auch ein Trauergewand an und setzt sich in Asche, um seine Reue zu zeigen. Er lässt in der ganzen Stadt ausrufen, alle Menschen, alle Tiere dürfen nichts mehr essen, dürfen nichts mehr trinken, müssen Sackleine anlegen und mit aller Macht Gott anrufen. Alle sollen umkehren von ihrer Bosheit und vom Unrecht ablassen. Vielleicht tut es dann Gott leid, dass er uns in 40 Tagen hat wollen zerstören. Und Gott sieht das alles. Und es tut ihm leid. Und er zerstört Ninive nicht. Und wir wissen auch, warum. Weil ihm die Bewohner der Stadt leid tun. Nicht, weil sie unschuldig sind, sondern weil sie seine Kinder sind, weil sie wie Kinder sind, die es gar nicht besser wissen. Aber auf sein Wort an, wo er durch einen Hinterwäldler geschickt hat, haben sie sofort eingestanden, dass er recht hat und gesagt, es tut uns leid, bitte, 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 verschon uns. Jetzt muss ich das Ganze noch mal vorstellen. Wir haben das Recht an die Geschichte schon gewöhnt. Aber der Jona ist irgendeiner aus dem Gebirge von Nordreich Israel. Der rennt zuerst mal so weit er kann, weg von Gott und erntet gerade noch ein paar Leute für Gott. Ist auch noch cool. Er ist 3 Tage lang in einem Fisch, wird nachher ausgespuckt. Ich hoffe, er hat sich noch gewaschen, bevor er weitergegangen ist. Geht auf Ninive. Ninive, die grosse assyrische Metropole von einem riesigen Reich, die einen Herrschaftsanspruch stellt, der sagt, wir sagen, wo es durchgeht, und alle, die sich gegen uns stellen, oder sagen, die dürfen nicht sagen, wo es durchgeht, die tun wir niedermetzeln. Jonah geht in die Stadt rein, ruft, in 40 Tagen ist fertig mit euch, und alle sagen, oh shit, ja stimmt, es tut uns leid. Und Gott sagt, ist gut. Das ist nicht fair. Und jetzt ganz abgesehen von Gottes Gnade, das ist nicht gerecht. Ihr habt die Bilder gesehen vorhin. Stellt euch vor, heute würde irgendein Land so Sachen anstellen mit seinen Finden. Und Gott sagt einfach, weil sie sagen, es tut euch sehr, sehr leid. Sagt Gott einfach, ist gut. Der Jona ist nicht sehr glücklich. Der Jona sagt, ich habe es doch gewusst. Ich habe es genau gewusst. Darum wollte ich nicht gehen. Ich weiß doch, wie du bist, Herr. Ich weiß doch, du hast keine Freude am Tod vom Gottlosen. Ich weiß, du bist gnädig, du bist barmherzig, langmütig und reich an Güte. Und eigentlich willst du dein Unheil gar nicht vollstrecken an uns. Wieso bist du so? Irgendjemand muss dem Jonah mal einen Kurs anbieten, wo er lernen kann, wie man die Leute fertig macht. Weil das ist irgendwie ein sehr schönes Zeug, was Gott da sagt eigentlich. Was er da gegen Gott aufs Feld führt, ist mehr oder weniger, Mann, du bist so toll und so nett. Du hast mich aus dem Fisch rausgerettet und hast so viel Geduld mit mir gehabt. Bist so gnädig und rettest die ganze Zeit. Wie kannst du das nur? Es gibt verschiedene Ansichten über das Buch in der Theologie und eine ist, dass das ganze Buch eigentlich eine Parodie ist. Man geht auch davon aus, dass der Jonas selber geschrieben hat, das Buch. Und er schreibt so über sich. Ich glaube, vielleicht hat er doch etwas daraus gelernt aus dem Ganzen. Vielleicht ist ihm dort das Licht aufgegangen und er hat rückblickend die ganze Geschichte nochmal so erzählt, dass er wirklich schlecht da steht. Weil er steht schlecht da. Und dann sagt er, ach, ich habe es so satt, Mann. Lass mich einfach sterben, ist sowieso besser. Und Gott fragt ihn, sag mal, Jona, ist das recht, was du da wetterst? Ist es recht, dass du dich aufregst, dass ich die Stadt rette? Jetzt denken wir nochmal an die Worte von Jona vorig. Und ich gesagt habe, merkt euch dir, ich will dir laute Danksagung als Opfer darbringen, will, dass ich, was ich gelobt habe, bezahlen. Die Rettung kommt vom Herrn. Gott ist nicht nur der Gott der Juden, auch zu dieser Zeit nicht. Gott ist der Gott der ganzen Welt. Der Gott vom Himmel, der Wasser und Land hat geschaffen, wo kein Ort aus Reichweite ist, kein Mensch existiert einfach an der Peripherie von seiner Wahrnehmung. Er hat Israel erwählt, ja, aber um durch sie die ganze Welt zu retten. Ihm ist nichts egal und niemand. Und das scheint auch wieder das Ende des Gesprächs zu sein. Jona geht aus der Stadt, macht sich ein bisschen den Unterstand und wartet darauf zu schauen, ob Gott nicht vielleicht doch Ninive. Ja, und Gott, sein Freund, lässt sogar ein Staudel wachsen, dass sie im Schatten spendet. Und es heisst in diesem Buch, es heisst, und ihn von seinem Unmut befreie. Und der Jona freut sich. Am nächsten Morgen lässt Gott einen Wurm kommen, frisst die Wurzeln der Stauden auf, sie verdorrt, dann schickt er einen heißen Wind und die Sonne scheint besonders schön an diesem Tag und dem Jona geht es einfach nur schlecht. Und es steht, er wird ganz ohnmächtig vor Zorn, wünscht sich wieder tot zu sein, weil er so mega verrückt ist. Und als Gott ihn fragt, sag mal, Regst du dich wegen einer Staude so auf? Ist das so schlimm? Das tut dir jetzt leid. Und wir sollen die 120'000 plus Menschen in Ninive und noch alle dir dazu nicht leid tun. Du hast nichts gemacht dafür, dass die Staude da ist. Hast dich gleich über sie gefreut? Aber die 120'000 Leute, die Stadt, die da steht, weißt du, wie lange schaue ich da schon zu? Ich kenne die Menschen und ich habe sie lieb. Warum sollen die mir nicht leid tun? Und das ist die Geschichte von Jona. So lesen wir sie im Alten Testament. Also so Nacherzählung von dem natürlich. Ich habe jetzt nicht alles wortwörtlich aufgeführt. Ich habe letztes Mal schon gesagt, wo wir den normalen Gottesdienst hatten, dass ich jetzt möchte über Alttestament-Text predigen, weil ich möchte zeigen, dass eben also wie wir können in unserer persönlichen Bibellektüre und im Alltag das machen können, damit es nicht einfach nur Geschichten sind, sondern damit wir können erkennen, eben, warum dass die alten Geschichten jetzt auch noch wichtig und relevant für uns sind. Die Bibel erzählt uns immer von zwei Sachen. Von Gott, vom Mensch, vom Wesen und von der Beziehung zueinander. Dann überlegen wir uns also, was sagt uns die Geschichte über Gott, was sagt sie uns über den Mensch? Wir fangen beim Mensch an. Jetzt haben wir zuerst mal den Jona. Bei ihm haben wir schon ganz viele Anknüpfungspunkte. Es ist gar nicht so komisch, dass er sich aufregt darüber, was Gott da macht. Wir Schweizer, wir sind ein Volk, das Gerechtigkeit liebt. Grundsätzlich. Oder ich sage mal Ausgleich. Fairness. Es gibt kein Land auf der Welt, wo so viele Anzeigen an die Polizei eingehen wegen Unrecht, wie der Nachbar hat seine Hecken zu hoch wachsen. Oder der hat sein Auto zwei Minuten zu lang da stehen. Oder ähnlich. Jetzt stell dir vor, du fährst gerade auf der Autobahn, irgendein Raser überholt dich mit 160 rechts und vor dir nochmal in deine Bahn rein und der nächste auch noch gerade. Du biegst die nächste Ausfahrt aus und siehst da vorne, ja, ist der Raser von der Polizei aufgehalten worden. Hm? Jetzt sollen wir mal ganz ehrlich sein und sagen, das tut doch gut. Hä? Geschieht mir recht. Dann haltest du bei einer Ampel an, kannst noch zuschauen und denkst so, Jesus, was passiert jetzt da? Siehst, wie der Fahrer sich flehend vor einem Polizist anwirft, und ihn anbettelt, das Gesicht vom Polizist ist zuerst sehr streng, dann immer mitleidiger. Dann stellt er den Mann auf die Beine, gibt ihm eine Umarmung, lässt ihn einsteigen und er fährt weiter. Was? Sorry. Du verpasst das grüne Licht fast, weil du bist so verrückt. Das ist nicht recht. Das ist nicht recht. Und beim Jona ist das mehr auf der Ebene gewesen, wo ein Ukrainer wird von Gott nach Russland geschickt, um das Gericht anzukündigen mit absehbarem Auslaufdatum und bekommt mit, dass der Putin seinetwegen eine grosse Bußbewegung in Moskau ausruft und Gott macht nichts von dem, was er gesagt hat, was er macht. Russland geht es besser als je. Kein Gericht, keine Sanktionen, keine Hungersnot, keine Reparationen, einfach Gott hat Erbarmen mit dem elenden Zustand von der russischen Seele und verschont sie, weil sie ihn darum bittet. Aber das ist der Punkt von diesem Buch. Der Hauptakteur von diesem Buch ist nicht der Jona. Soll gar nicht der Jona sein. Das ist einmal ein grundsätzliche Aussage von dem Buch. Es geht im Fall nicht um den Mensch. Es ist nicht der Mensch, mit dem wir uns so schön identifizieren können, der sich selber auch über die Gnade von Gott aufregt. Weil es einfach nicht fair ist, dass Gott freundlich, langmütig, gütig etc. ist. Aber da ist der Clou schon. Eben. Der Hauptakteur von diesem Buch, das ist Gott, nicht der Jona. Und das Buch Jona zeigt uns einen Gott, der seinen Propheten zu einem heidnischen Volk schickt, um ihnen die Konsequenz von ihrem Verhalten vor ihm zu verkünden. Also wohlgemerkt, die haben das Gesetz von Mose nicht gehabt. Ein Gott, von dem man nicht wegrennen kann, weil er die ganze Welt geschaffen hat. Ein Gott, der mal schnell einen Sturm schicken kann oder wegnehmen, wo riesige Fische in seinen Dienst stellt. Ein Mensch 3 Tage und 3 Nächte im Inneren eines Fisches am Leben erhalten. Und auf den Glauben und Buß von diesem Menschen auch dem Fisch sagen, so und jetzt wieder raus. Ein Gott, der seinen Auftrag, Gericht zu verkünden, wichtig genug ist, dass er das so eben geretteten Menschen, der eigentlich nicht gemacht hat, was er hätte sollen, nochmal sagt, schau, und jetzt gang bitte. Nochmal. Ein Gott, der so barmherzig und gnädig ist und langmütig, dass er sogar eine der schlimmsten und grausamsten und einfach nur bösesten Stadt von ihrer Zeit ohne weiteres vergibt, weil sie ihre Schuld eingestehen und Buße tun. Gratis. Das ist der Gott, der uns das Buch Jona vorstellt. Es gibt uns einiges an Antworten auf die Fragen, wenn wir sie stellen. Wer ist Gott? Wie ist Gott? Und wie ist der Mensch? Aber auch darauf, von was Gerechtigkeit und Freispruch in Gottes Augen abhängig ist. Nämlich nicht, dass alles richtig und recht zuläuft, sondern dass wir Gott recht geben und auf seine Gnade vertrauen. Der Jona kommt auch im Neuen Testament vor. Matthäus 12, 38 bis 42 redet Jesus vom Zeichen von Jona, wo denen, die ihn nach einem Wunderzeichen fragen, soll gegeben werden. Er sagt dann auch noch, auf was es sich bezieht, nämlich so, wie der Jona im Buch vom Fisch 3 Tage und 3 Nächte war, so wird der Menschensohn, also der Sohn der Menschen, so redet Jesus über sich, auch in der Erde sein, tot. Aber die Aussage hört dort nicht auf. Es heisst weiter, die Männer von Ninive werden beim Gericht mit diesem Geschlecht, also der Retter eben zu diesen Leuten, die in Wunderzeichen fragen. Die Männer von Ninive werden mit euch auftreten und die Verurteilung von Gott über euch bringen, weil sie haben gelost auf der Jona. Und hier vor euch steht noch etwas Größeres als der Jona. Je wird können einen Anspruch erheben, dass er wäre. Das Zeichen von Jona ist mehr als nur, wie lange ist Jesus vor seiner Auferstehung tot gewesen. Sondern, was ist nochmal die Kernbotschaft vom Hauptakteur im Jona-Buch? Gott möchte sich erbarmen. Das ist das Zeichen von Jona. Gott gehört uns, wenn wir Buße tun. Das ist das Zeichen von Jona. Er rettet uns aus dem Verderben, wo uns treffen soll, wegen unserer Schuld. Das ist das Zeichen von Jona. Er ist gnädig, er ist langmütig, er ist barmherzig, er ist ein Vater für alle. Ein Vater für alle, der nicht nur über unsere Bosheit entzürnt ist, sondern über unsere Hilflosigkeit trauert. Das ist das Zeichen von Jona. Und Verbindung mit dem Tod von Jesus, das ist nicht einfach so willkürlich, so aus Gottes Hand aus träufelt. Im Tod und der Auferstehung von Jesus ergießt sich gerade auch die Barmherzigkeit, die Geduld, die Langmut, die Gnade über uns. Das ist nämlich nicht so wie beim Jona, wo einfach nichts passiert ist, keine Konsequenz stattgefunden hat, sondern nicht umsonst dürfen wir das für uns in Anspruch nehmen. Matthäus 12, Vers 41 steht eben, er ist grösser als das, was bei Jona passiert ist. Unsere Freiheit ist nicht gratis, sondern wir sind teuer erkauft. 1. Korinther 6, Vers 20. Durch das Blut von Jesus. Also der Unterschied ist nicht, es passiert einfach nichts, sondern es ist schon passiert. Das Gericht kommt nicht in 40 Tagen. Das Gericht über uns, wenn wir an Jesus glauben, ist schon passiert. Wir sind gekreuzigt mit Jesus und wir leben nicht mehr, sondern Jesus lebt in uns, heisst es in der Bibel. Jona-Buch lehrt uns, dass Gott barmherzig ist. Und wenn wir Buß tun, wenn wir zu ihm umkehren, wenn wir ihm Recht geben, dann tut er auch beide Augen zudrücken, weil er uns lieb hat und weil er Mitleid hat mit uns. Und durch Jesus sagt er uns dann nochmal viel mehr, nämlich die Konsequenz, die ist schon gedreht. Gott selber hat sie an unserer Stelle gedreht. Weil sonst würde sie ausnahmslos unseren Untergang bedeuten. Und Gott hat keine Freude am Tod des Gottlosen, steht im Hesekiel. Ich bete noch zum Schluss. Vater, wir möchten dir nicht mit Wut deine wunderbaren Eigenschaften an den Kopf werfen, dass du gnädig und langmütig bist und gütig. Und was wir noch alles dranhängen können, Herr, wir möchten dir mit Dankbarkeit, wir möchten dich loben und preisen, so wie der Jonas selber gesagt hat, dass er will machen. Wir möchten dir ein Lob aussprechen, Herr, dass du grosszügig bist, dass du liebend bist, dass du ein Vater bist, dass du gnädig bist, dass du gerecht bist und dass du, Herr, uns alles hast gegeben, was es braucht, damit wir bei dir sein können. Danke, dass du uns so liebst. Danke, dass du uns gern hast. Jesus, danke, dass du uns gern hast. Hilf uns, dass wir in der nächsten Zeit immer wieder auf den Gedanken zurückkommen. Und hilf uns auch gerade, wenn wir das Alte Testament lesen, eben nach dir zu fragen und an dich zu finden. Immer wieder. Herr, wir möchten dich besser kennenlernen. Wir möchten näher in das Licht rücken. Wir möchten von dir immer wieder die Worte hören. Eben. Du bist mein Kind. Komm zu mir. Ich habe das gut gemacht. Amen.